Und wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio. Hallo Marius, hallo Mareile, Tach.
Hallihallo.
Schön, dass ihr da seid. Ihr seid die Biking Baboons und diesen Monat geht's los. 18.000 Kilometer auf dem Fahrrad von Rottenburg nach Namibia. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee?
Ja, Mareile, wie kommt man auf so eine dumme Idee eigentlich?
Oh, das ist eine lange Geschichte, aber wir waren in Südamerika auf einer kleinen Wanderung und da war eine Schweizerin mit uns und die hat uns von ihrer Fahrradtour erzählt und wie toll das ist. Die war damals in Skandinavien unterwegs und dann haben wir immer hin und her überlegt, okay, jetzt Kontinent wechseln, wie, wo, was.
Wollten auch nicht mehr nur mit den öffentlichen Transport reisen.
Ja, weil das ja schon mal nochmal ein Unterschied ist und man tiefer in die Kulturen reinschauen kann und auch die Menschen kennenlernt. Und dann sind wir auf dem Weg zurück von der Wanderung im Bus gesessen, 5 Stunden lang, und darüber diskutiert, was wir jetzt machen. Und Marius Traum war das schon immer mit einem Motorrad durch Afrika. Und dafür ich habe keinen Motorradführerschein zum Ersten. Und
Das fehlende Kleingeld hat auch
genau gefehlt. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ja, Marius, lass uns das mit dem Fahrrad machen. Und die
Idee war geboren. Und dann sind wir schnell ins Hostel gerannt und halt gleich angefangen zu googeln und machen und tun. Und ja, irgendwie hat man dann schnell gemerkt, das ist schon irgendwie möglich. Und da sind auch so ein paar Leute unterwegs und haben mal was Ähnliches gemacht. Und ja, dann ging's los.
Aber von der fixen Idee bis zur wirklichen Umsetzung ist ja dann auch noch ein ganz schön langer Weg. Welche Schritte lagen da?
Ja, wir mussten uns halt erstmal dann überlegen. Das Problem war, in Deutschland war Winter. Dann war klar, wir können nicht gleich direkt losfahren. Natürlich hatten wir noch keine Fahrräder, wir sind jetzt keine Reiseradler. Mareile wird tatsächlich ihr erstes Fahrrad jetzt bekommen, das Tourenrad. Weil auf der Farm in Namibia konnte man jetzt nicht so gut Fahrrad fahren als Kind. Das ist anders wie in Deutschland. Wir wachsen ja damit auf, vor allem in Tübingen und Umgebung. Und ja, dann war das erstmal das eine. Und ja, dann haben wir jetzt halt angefangen, nach Sponsoren zu suchen und auch den Pro Namibian Children Verein gefunden. Und dann sind wir halt immer näher gekommen.
Ja.
Das Equipment, fangen wir damit mal an. Was für Räder habt ihr euch jetzt gegönnt?
Wir sind jetzt gesponsert von Rose Bikes, haben da 2 Tourenräder bekommen mit einer Pinion-Schaltung. Das ist so beziehungsweise ein Getriebe, das ist so das neue Ding, die sponsern uns auch und unterstützen uns da. Und es ist dann keine Kettenschaltung mehr, sondern die sitzt unten im Rahmen drin und es ist tatsächlich so ein bisschen wie ein Autogetriebe. Und ja, ist halt ein geschlossenes System, da muss man nichts machen und nichts schmieren und nichts tun. Und ja, nach 10.000 Kilometern macht man mal einen Ölwechsel, wie man es beim Auto auch kennt. Und dann kann man da auch ohne Probleme durchradeln.
Auch in härteren Bedingungen, unter härtesten Bedingungen?
Anscheinend schon.
Das finden wir dann raus. Nee, aber sind schon einige unterwegs und die Firma gibt es jetzt auch schon eine Weile und das scheint Hand und Fuß zu haben, ja.
Also wartungsarm oder
genau.
Wartungsfrei sogar.
Genau, ja.
Versprochen.
Fast. Dazu gibt es dann auch noch so einen Riemen, also statt einer Kette, man hat keine Kette mehr. Wir müssen ja eh nicht hin und her schalten, weil das läuft dann immer auf den 2 Zahnrädern. Und ja, dieser Riemen, der hat dann auch eine viel längere Laufzeit und wir müssen nicht alle 5000 Kilometer die Kette wechseln oder irgendwelche Ritzel. Und das hält halt und läuft und bringt uns hoffentlich bis ans Ziel.
Habt ihr schon getestet?
Kennt ihr eure Räder schon? Nee, wir haben die Fahrräder noch gar nicht. Die kommen jetzt am 20. Mai.
Holen wir sie ab, ja.
Und dann? Nicht mehr viel Zeit zum Einfahren.
Haben wir noch 10 Tage.
Aber deswegen fahren wir ja auch über Europa noch. Da kann man immer hin und her wechseln. Man hat ja immer die Möglichkeiten, was nach Hause zu schicken und wieder zurück.
Oder nochmal was kaufen. Oder ja.
Man hat ja nicht so viel Platz dann zum Sachen mitnehmen. Man muss sich aufs Nötigste beschränken. Worauf? Ja, was ist in eurem Reisegepäck bis jetzt drin und wie verstaut ihr es auch?
Also am Fahrrad haben wir Packtaschen, vorne 2 am Rad, also auf jeder Seite jeweils und hinten 2 und dann halt noch eine kleine Tasche oben hinten auf dem Gepäckträger liegt und da kann man halt Zelt, alles reinmachen, aber Wäsche natürlich so wenig wie möglich, 2 Hosen, 2 Hemden gefühlt, 2 Unterhosen, alles so das ganz Nötige. und dass man auch jeden Tag was waschen müsste oder jeden zweiten Tag. Mal schauen, wie wir das machen. Und sonst halt das Camping-Equipment. Heutzutage gibt es ja alles Mögliche, von so klein und verstaubar bis so groß. Und da versuchen wir jetzt, ja, das Wichtigste zu finden. Ne?
Schon vorgepackt?
Nein.
Ja, wir waren das gestern jetzt im Globetrotter und haben unsere Sachen mal, oder die wichtigsten Sachen zusammengekauft, haben jetzt auch die Packtaschen und jetzt können wir heute Abend voll loslegen und mal Probe packen und dann sieht man ja immer, ob man noch mehr reintun kann oder noch mal was daheim lassen muss oder wie es aussieht.
Ja. Wie viel Kilo sind angepeilt?
Schwierig, also manche Leute sind mit 30 Kilo unterwegs, andere mit 60 Kilo. Also es ist, ich bin mal gespannt, manche nehmen da noch ihre Kletterausrüstung mit oder irgendwelche Drohnen und Foto-Equipment und alles Mögliche, aber ja, wir wissen auch, desto je leichter, desto schneller ist man unterwegs und desto einfacher ist auch, wenn man dann durch die Alpen zum Beispiel fahren muss. Deswegen versuchen wir es schon sehr gering zu halten, das Nötigste zu Hause zu lassen. Wir kennen es auch jetzt vom Backpacken, da hatten wir natürlich, wie jeder beim ersten Mal, viel zu viel dabei und erstmal einiges heimgeschickt und hoffen, ja, dass wir das jetzt ein bisschen besser hinkriegen.
Ja. Beim Fahrradfahren gibt es ja auch diese wunden Stellen. Was tut ihr gegen Hintern weh?
Also Massage jeden Abend erstmal.
Nee, keine Ahnung. Also wir schauen mal eine Radhose natürlich. Und sonst kann man...
Fettcreme. Wir haben jetzt gelesen, die ersten 3 Wochen sollen die Hölle sein. Nach 3 Monaten ist ganz weg, aber...
Dass man auch mit einer ganz normalen Hose radeln kann, da ist schon Polster, ein natürliches Polster angelegt. Aber wir hoffen, dass der Sattel uns gut durchbringt.
Und wie viel Zeit gebt ihr euch für die 18.000 Kilometer?
Wir haben jetzt 1 bis 1,5 Jahre, je nachdem, wie viel Pause wir machen wollen. Wir wollen ja auch was sehen und Unternehmen auf dem Weg. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie das geht. Also wenn wir jeden Tag 50 Kilometer im Schnitt fahren, dann sind wir in 1 Jahr dort, weil das sind 18.000 Kilometer bis in die Heimat und zum Pro-Namibian Children.
Und die Route, ja?
Ah ja, 50 Kilometer klingt erstmal nicht so viel eigentlich. Wir haben ja auch einen ganzen Tag Zeit. Aber es ist halt so, wenn man dann mal einen Tag nicht fährt, dann fährt man halt am nächsten Tag natürlich gleich 100. Und wenn man dann mal eine Woche am Strand entspannt, werden es halt gleich ein paar hundert. Und deswegen, ja, wird sportlich. In einem Jahr zumindest, behaupte ich mal.
Und man muss sagen, also ich bin gar nicht fahrradfit. Ich habe es ja noch nie gemacht. Ich hatte noch nie ein Fahrrad. Deswegen müssen wir auch langsam anfangen. Ich glaube, wenn man da ein bisschen fit ist und sowieso ein Radler ist, kann man es schneller schaffen. Aber wir haben jetzt gesagt, wir nehmen uns die Zeit. Wir haben auch den Luxus, dass wir die Zeit haben. Und jetzt schauen wir mal, wie das läuft.
Wie ist eure Route? Ihr fahrt in Rottenburg los. Erster Tag geht in welche Richtung? Nach Süden.
Nach Süden in Richtung Weiler müsste das dann sein. Tatsächlich haben wir jetzt so genau noch gar nicht geplant. Wir haben die grobe Route.
Ja, also unsere erste Distanz geht nach Venedig. Wie wir jetzt die Alpen überqueren, ist noch nicht ganz sicher. Aber Venedig und dann halt immer an der Küste entlang, Kroatien, Griechenland und dann rüber in die Türkei. Und dann geht's halt nach Israel, Ägypten und dann Afrika runter unten. Bis nach Namibia.
Ja, da, also in Europa ist ja, glaube ich, da, okay, die Alpen sind eine Herausforderung, aber schon in der Türkei muss man wahrscheinlich diverse Sachen beachten beim Fahren und auch in Ägypten und in afrikanischen Ländern gelten andere Bedingungen oder gibt es andere Rahmenbedingungen als hier? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet oder was gibt es da alles?
Ja, man liest zum Beispiel so Sachen wie natürlich ist in kulturbedingt in manchen Ländern, dass die Frau jetzt keine Haut zeigen darf, dann radelt man halt mit langer Hose oder Rock oder auch langem Trikot.
Werden wir sowieso machen müssen wegen der Sonne, weil die ist ja schon sehr happig. Wenn man da 10 Stunden am Tag ausgelegt ist oder was, dann müssen wir das sowieso uns zumachen.
Was ja auch kein Problem ist, aber ja, ich denke, das wird dann sich in jedem Land erstmal selbst so ein bisschen herausspiegeln oder kristallisieren. In Ägypten ist zum Beispiel aktuell so, dass jeder Reiseradler immer begleitet wird von der Polizei.
Mit Polizeieskorte?
Mit Eskorte sogar, weil ja, die machen sich halt solche Sorgen um Tourismus und dass der wieder zurückkommt, dass ja nichts passiert, wird dann schön mit einem Polizeiauto hinterhergefahren und dann oft müssen die auch in der Polizeistation schlafen, weil die Reiseradler halt sagen, ja, wir wollen jetzt nicht in ein Hotel oder so, dann dürfen sie in Polizeistationen fahren, aber sind wir mal gespannt drauf, was die einzelnen Länder so bringen werden.
Da habt ihr euch schon angemeldet dann? Man braucht ja wahrscheinlich Visa für diverse Länder.
Das machen wir dann auf dem Weg. Also immer im Land vorher kann man einen guten Visa beantragen oder zwei Länder vorher, je nachdem. Und das werden wir dann auf dem Weg machen. Dann müssen wir halt 2-3 Tage warten, irgendwie in der Hauptstadt und zum, wie nennt man das, Konsulat? Ja, gehen und dann müssen wir mal schauen.
Ja, Mareile hat jetzt auch echt Glück durch ihren namibischen Pass, dass sie gar nicht so viele braucht. Das ist dann eher, bin ich der Klotz am Bein.
Zum ersten Mal bringt hilft mal der namibische Pass was. Normalerweise ist das nur der Deutsche. Und hier für Europa ist der Deutsche ja auch prima, aber dann der namibische.
Woher kommt das? Erzähl mal was über deine Familiengeschichte.
Oha, also ich bin geboren und aufgewachsen in Namibia. Meine Eltern sind auch schon geboren und aufgewachsen. Also von meinem Papas Seite ist mein Opa ausgewandert, 1940 im Zweiten Weltkrieg, und von meiner Mama schon 1880, das war mal eine deutsche Kolonie. Das heißt, da sind auch einige Deutsche. Einige Deutsche heißt 20.000 Deutsche ungefähr. Und das sind 1% von der Bevölkerung. Aber wir hatten früher auf jeden Fall einen sehr starken Einfluss auf Namibia. Deshalb sind auch deutsche Schulen entstanden und so. Und ich war in einer deutschen Schule. Und genau, deswegen konnte ich Deutsch schon, als ich hierher gezogen bin. Dort war ich auf einer deutschen Schule, bin dann nach Südafrika, habe dort studiert. Und dann zum Arbeiten bin ich dann hierher gekommen. 3 Jahre hier gearbeitet in Stuttgart und jetzt geht's los.
Was hast du für Erinnerungen an die Zeit in Namibia?
Meine ganze Familie, alle sind dort. Also jedes Jahr sind wir auf jeden Fall immer einmal dort. Meine ganze Kindheit bin ich dort aufgewachsen und ich bin direkt auf einer Farm aufgewachsen, wo der nächste Nachbar 1 Stunde entfernt ist und jeder denkt, oh, wie kann man das nur? Und das ist ja ganz anders als hier und unvorstellbar. Aber für mich super schön, die Freiheit, die Natur ist einfach
die Sonne.
Die Sonne, die Wärme.
Bisschen verfroren ist sie hier in Deutschland
ja,
schon.
Auch nach 3 Jahren gewöhnt man sich nicht an die Kälte und an den Regen. Aber es ist einfach ein super schönes Land.
Und die Einsamkeit, wie war dann soziale Kontakte mit anderen Kindern? Gab es sowas?
Ja, also die ersten Jahre weniger, bis ich in die Schule gekommen bin. Also mit 7 Jahren bin ich dann auch ins Internat und kam dann halt nur am Wochenende mal auf die Farm zu meinen Eltern. Und im Internat hatten wir natürlich viele Freunde. Wir waren, glaube ich, 14 Kinder in unserem Alter. Und mit denen habe ich ja heutzutage noch Kontakt und man sieht sich auch immer wieder. Das ist halt perfekt irgendwie.
Ich muss auch dazu sagen, auf der Farm waren die Eltern auch fleißig und sie hatte ja auch 5 Geschwister.
Ja.
Da wird es dann auch nie langweilig.
Man hatte da halt keinen Fernseher.
Was gab es da alles auf der Farm? Was habt ihr da angebaut?
Also das ist eine Rinderfarm und eine Gästefarm. Die Rinder, wir haben unvorstellbar, aber wir haben dort 2000 Rinder ungefähr, aber ist halt auch eine ganz andere Situation als hier in Deutschland. Da muss man so viele Rinder haben und die sind auch nicht so fett.
Und auch nicht im Stall.
Und auch nicht im Stall, die laufen alle wild rum. Wir haben natürlich auch die ganzen Tiere, wo auch die Gäste die Tiere anschauen können. Also Antilopen, Schweine, also Warzenschweine, nicht Wildschweine.
Zebras,
alles Mögliche, was man so vorstellen kann. Und das läuft alles frei rum, also das ist nicht eingezäunt für die Tiere, sondern wenn dann nur für die Rinder. Ein kleiner Zaun, wo die ganzen wilden Tiere auch rüber können. Und das ist halt super schön. Das ist einfach frei und noch so nachhaltig.
Was weißt du über das koloniale Erbe, die Kolonialgeschichte? Das ist ja sicher auch nicht alles ganz toll. Oder ist da eher...
Ja, das war ja eine sehr schwierige Zeit. Und die Deutschen waren ja schon auch sehr böse. Ich will jetzt hier nicht weiter eingehen, aber das war eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit für die Namibianer dort. Also die schwarzen Bevölkerung. Und bis jetzt gibt es da immer noch Demonstrationen und Aufrichtungen. Ich glaube, also sobald es mir bewusst ist, ist der deutsche Staat zahlt immer noch dafür, dass sie damals einfach alles weggenommen haben. Und ja, aber das ist halt so passiert und man muss da weiterleben. Meine Eltern sind heute, also die sehen sich als Namibianer mehr als Deutsche. Und wir können halt nichts dafür, was unsere Vorfahren gemacht haben. Und so wie mein Opa, der hat halt die Farm gekauft, ganz normal. Aber die Zeit davor war schon schwierig.
Und wie sieht es aus mit Kontakten auch zur schwarzen Bevölkerung? Gibt es da auch einen Austausch?
Das wird immer besser. Man muss sagen, der Rassismus war vor allem in der alten Generation sehr stark. Damals wurde es auch getrennt und da war die Apartheid, wenn das was sagt, in den 90er Jahren ganz stark. Oder 1990 war dann die Unabhängigkeit von Südafrika und damit auch die Apartheid geendet. Aber das steckt da leider immer noch im Blut. Oder was heißt im Blut, aber in der ganzen alten Generation. Und heutzutage wird es aber besser. Also ich würde mal sagen, unsere Generation ist da schon viel offener. Wir sind auch mit Schwarzen im Kontakt in der Schule. Damals war es ganz getrennt, da war alles ganz getrennt. Die Toiletten, schwarz-weiß, die Busbahnhöfe, also für die Busse, wo man hinsteht, schwarz-weiß. Das war halt natürlich schrecklich. Heutzutage kann man sich das nicht mehr vorstellen.
Das hast du auch noch erlebt?
Ich bin da gerade geboren. Ich habe es nicht so krass erlebt. Aber man merkt es bei der alten Generation, dass sie noch sehr rassistisch sind. Und ich hoffe und ich bin mir auch da sehr zuversichtlich, dass es von Generation zu Generation besser wird.
Namibia, euer Ziel, euer Reiseziel für 18.000 Kilometer mit dem Fahrrad, die Biking Baboons, wo kommt der Name her?
Biking Baboons, wo kommt der Name her? Also ich kletter leidenschaftlich oder boulder eher, deswegen sagt man Reile auch schon immer, ja, das ist ein kleiner Affe. Baboon ist ja ein Pavian und ja, gibt es viele in Namibia, deswegen die Verbindung dann mit dem Doppel-B und Radfahren natürlich, ja. So kam das eigentlich dann.
Und sein Lieblingstier ist ein Affe, auch wenn er es immer nicht zugibt.
Ja, warum?
Es sind schon coole Tiere, die springen von Ast zu Ast, haben gechilltes Leben und ja, genießen es.
Gibt es dort auch?
Ja, Paviane gibt es viele. Affen leider nicht, aber Paviane.
Sind ja Affen.
Ja,
oder? Also sind Paviane Affen?
Ja. Affen? Ja, aber Affen sind ja diese kleineren Meisten. Ja, nicht jetzt den
Schimpansen, den man sich vielleicht vorstellt, oder? Oder Gorilla.
Ihr nehmt euch 1 bis 1,5 Jahre Zeit, um mit dem Fahrrad von Rottenburg nach Namibia zu fahren. Wie kommt es überhaupt, dass man sich so viel Zeit nehmen kann? Wovon habt ihr euch da frei gemacht? Oder wie schafft man das? Sich von so beruflichen Zwängen?
Harte Arbeit. Nee, wir haben halt sehr viel gespart davor. Uns war es ja klar, dass wir eigentlich wollten wir ein Jahr Pause machen vom Job. Dann waren wir die 8 Monate backpacken und dann, ja, war es nicht klar, was wir danach machen. Aber ja, das war schon alles geplant und wir haben da gut Geld zur Seite gelegt. Und
man muss sagen, wir haben auch in Südamerika weniger ausgegeben, man kann schon sehr gut Geld ausgeben, aber wir haben ziemlich sparsam gelebt und auch nur mit lokalen Transporten unterwegs, also nicht irgendwie Touristentransporte oder viele Taxi gefahren. Und da haben wir nicht ganz so viel ausgegeben, wie wir gedacht haben. Also haben wir noch Geld übrig und dachten, okay, jetzt können wir es halt machen.
Und der Schwab spart ja bekanntlich immer. Das heißt, da hat man auch noch ein bisschen was auf der hohen Kante gehabt.
In Namibia auch?
In Namibia?
Spart man da auch?
Ah, nicht ganz so gut. Leider.
Aber ihr habt euch jetzt auch richtig nochmal extra Jobs besorgt gehabt, um das Reisebudget vollends zusammenzustellen. Was
genau,
habt ihr gemacht?
Genau, ja, also wir waren dann nochmal 3 Monate in Sölden im Skigebiet und haben da gekellnert in einem 5-Sterne-Hotel und ja, haben die Zeit ein bisschen genutzt, um klar das Geld zu sammeln, auch nochmal Ski zu fahren, bevor es dann in die Wärme geht, weil wir auch nicht wissen, wann und ob es überhaupt nochmal zurückgeht und haben dann da ja hart und viel gearbeitet, über 50 Stunden die Woche, aber ja, jetzt haben wir das zum Glück überlebt und geschafft und können uns jetzt voll und ganz konzentrieren auf den Startschuss.
Ihr fahrt ohne Rückfahrkarte sozusagen, höre ich das da raus?
Ja. Genau.
Ja? Ist das der Plan?
Ich fahre ja nach Hause und ich vermisse meine Eltern und meine ganze Familie schon ganz arg Und wenn wir, wenn es alles klappt und wir einen guten Job dort finden oder was selber aufmachen können, dann würden wir gern da bleiben. Oder ich würde gern da bleiben, wenn es Marius natürlich auch so gut gefällt im alltäglichen Leben, nicht nur wie im Urlaub.
Ich überleg's mir dann noch.
Ja, man muss halt, das ist nicht ganz so einfach wie hier in Deutschland mit Jobs und vor allem guten Jobs, dass man noch ein gutes Leben hat und auch mal reisen kann ins Ausland und so. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wenn wir da ankommen, was wir machen.
Ja, auch die Unterstützung in Namibia. Also in Deutschland kriegt man Arbeitslosengeld und Kindergeld und man kriegt viel Urlaub.
Soziale halt.
Das ist alles, was halt für uns eigentlich normal ist, ist dort halt einfach nicht vorhanden. Auch eine Rente ist dort. Was kriegen deine Eltern jetzt, 50 Euro oder so im Monat? Ja. Das ist halt ganz anders als hier in Deutschland. Man muss da selber für sich sorgen. Und ja, wenn man, das muss man halt irgendwie auch hinkriegen.
Der Weg von dem Sicherheitsdenken oder halt selber vorsorgen, ja?
Genau.
Ja. Euer Ansatz ist auch ein ökologischer. Ihr wolltet bewusst nicht mehr fliegen jetzt, ja? Also wie ist das entstanden, so ein bisschen auch dieser ökologische Ansatz?
Wir waren ja in Südamerika und da hat uns das, also erstens das Busfahren so dolle genervt, weil man wird von Touriort zu Touriort und das ist sehr schwierig, da aus dieser Route rauszukommen, weil man möchte ja auch die ganzen schönen Sachen anschauen, aber so das Ganze zwischen, da fährt man durch hübsche Dörfer und man sieht da einfach, also man kann nicht einfach anhalten. Und das war halt sehr traurig für uns zum einen und auch das Fliegen, wir fliegen beide nicht so gern, also uns stört es nicht, wenn wir es machen müssen, aber das ist halt, du fliegst da von A nach B und siehst nichts, was zwischendrin ist. Und das hat uns einfach genervt und deswegen auch jetzt mit dem Fahrrad.
Ja, ist ja auch bekannt, dass es jetzt nicht so toll ist, da in der Gegend umherzufliegen für Mama Erde oder irgendwelche Riesenbusse oder sogar Autos immer zu nehmen und zu fahren. Deswegen war das auch ein guter Nebeneffekt. Also ich sage jetzt nicht, dass wir die Mega-Ökos sind, die nur noch jetzt laufen wollen und oder mit dem Fahrrad fahren, aber ja, das hat natürlich ganz gut dazu gepasst, auf jeden Fall.
Und wenn man auf so einer großen Reise ist, dann merkt man schon, was man alles, also auch der Erde antut. Irgendwie, das kommt ja alles dazu und man sieht, wie dreckig die Erde ist und wie verschmutzt und alles Mögliche. Und das, man wird dem bewusster, sagen wir so. Und wenn man da etwas Kleines gegen machen kann, ist das natürlich perfekt.
Ihr habt gesagt, es gibt viel zu sehen, wenn man unterwegs ist. Was habt ihr jetzt denn schon für so Highlights auf der Route? Worauf freut ihr euch ganz besonders? Bei dir ist es natürlich das Ankommen, das Ziel ist dann auch der Weg. Aber unterwegs, da gibt es sicher auch schon Sachen, auf die ihr euch besonders freut.
Also tatsächlich, das erste Ziel ist erstmal Venedig. Da freuen wir uns, oder ich mich besonders drauf. Mareile war schon mal. Ich würde es zum einen natürlich sehr gern sehen, aber zum anderen ist dann auch die große Etappe durch die Alpen, die wir dann schon geschafft haben. Und dann ist es so der erste, ja.
Erste Meilenstein.
Genau, erste Meilenstein, den wir dann erreicht haben.
Genau. Ich freue mich auch sehr dolle auf die Türkei. Ich war da noch nie. Und es soll landschaftlich unglaublich schön sein. Also alle reden davon sehr landschaftlich super. Und auch die Leute sollen nett sein. Ja, da. Und dann geht es natürlich nach Afrika. Ägypten, der Nil, waren wir beide noch nicht. Das wird interessant. Mal schauen, wie es wird mit der ganzen Polizeieskorte. Da sind wir natürlich aufgeregt. Und ja, was sonst? Für mich ein großer Highlight ist Sansibar, dass wir da rüber auf die Insel fahren und da mal eine Woche Urlaub machen. Das ist auf jeden Fall im Sinne. Und ja, schönes im Paradies halt, dass wir da am Strand campen.
Ich würde sonst noch ganz gern diese große Migration sehen von den Wildebeests, wenn die, man kennt es ja aus den Filmen, wenn die zu Millionst durch die Flüsse rennen und halt ja über die Länder.
Da muss man aber sehr viel Glück haben, also klar. Ob wir es sehen, müssen wir nicht.
Ja, das muss halt zeitlich genau gerade so hinpassen. Aber das war irgendwie schon immer so ein Kindheitstraum, das mal live zu sehen.
Ja, die Tiere halt.
Den Tieren mit dem Fahrrad hinterher.
Ja.
Oder gejagt werden, mal schauen.
Wie sieht es denn aus? Müsst ihr da dann immer auch in die Hauptstädte, wenn ihr euer Visum organisieren müsst, müsst ihr dann auch mit dem Fahrrad nach Kairo fahren? Das stelle ich mir schon ein bisschen hart vor.
Ja.
Wenn dann die Metropolen.
Ja, da muss man dann durch. Klar, das ist zum Teil ätzend, auf so großen Straßen dann zu fahren. aber ja, führt kein Weg dran vorbei. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es auf dem Weg nach Kairo keine schönen gepflasterten Radwege gibt neben der Straße. Aber ja, versuchen wir, kriegt man hin.
Ganz früh morgens oder halb in der Nacht, nicht in der Nacht, aber ganz, ganz früh morgens loszufahren, wo noch kein Verkehr ist. Irgendwie
und,
so.
Ja, wenn es mal gar nicht geht, kann man ja auch immer trampen und auf mal einen LKW draufspringen oder so. Ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen jeden Zentimeter mit dem Fahrrad da jetzt schaffen, wenn es halt mal nicht geht, weil da nur eine Autobahn ist oder nur eine Schotterstraße, wo man überhaupt nicht durchkommt. Ja, dann wird es halt so sein.
Wir müssen schon jeden Zentimeter fahren, das geht nicht.
Okay, ich fahre mit dem LKW und Mareile kommt dann mit dem Rad hinterher.
Ja, das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Ein einer, der Verkehr, die LKWs, die an einem vorbeirasen. Also, was gibt es da für Möglichkeiten? Und der andere Aspekt ist ja auch die gewisse allgemeine Unsicherheitslage, Kriminalität oder so. Wie bereitet ihr euch auf solche Sachen vor?
Also für die LKWs kopieren wir uns vielleicht was von den Pasta-Gorillas. Liebe Grüße hier an die Pasta-Gorillas, die sind aus Haifing und sind vor einer Woche losgefahren nach Japan. Und die haben so eine Schwimmnudel hinten drauf, die dann nach links raussteht und ist dann so eine kleine Abstandshalterung, dass die Autos einen größeren Umweg um einen fahren. Und ja, das sind halt so kleine Sachen, die man von anderen Reiseratern irgendwie dann rauskriegt. Und wir haben jetzt auch einige angeschrieben über Instagram und Facebook. Und so kriegt man halt immer wieder so kleine Tipps, die man sich für sich dann auch rausziehen kann.
Schwimmnudel?
Schwimmnudel, genau.
Was ist das?
Diese, man kennt so aus dem Babyschwimmen oder so, diese, weiß nicht, 2 Meter lange oder 1,5 Meter lange Styropornudel. Die wiegt nichts und ja, macht ihren Job, glaube ich, ganz gut.
Hält Abstand. Und genau. Das ist eben der Verkehr, an dem man sich halt auch gewöhnen muss. Und das andere ist die allgemeine Sicherheitslage.
Also ich glaube, man muss das Gute an Menschen denken. Also in einer großen Stadt werden wir auf jeden Fall nicht im Zelt schlafen, irgendwo unter einer Brücke, weil das an sich immer nicht so oder immer gefährlicher ist als in kleinen Dörfern oder außerhalb irgendwo in der Pampa. Deswegen, also da auf jeden Fall immer in Hostels oder Backpacker-Style irgendwo unterwegs sein und dann, ja.
Ansonsten halt nicht direkt neben der Straße natürlich, ein paar 100 Meter vielleicht weglaufen, gucken, dass das Zelt einigermaßen getarnt ist. Wir haben jetzt auch ein grünes Zelt extra genommen, dass es eben nicht gleich sichtbar ist mit einem, wie ein oranges oder so, kein großes Feuer machen. Und ja, zum Teil auch dann die Menschen fragen, wenn da irgendwelche Dörfer sind, ob man übernachten kann. Das ist ja auch denen ihr Land, was man respektieren muss. Aber ja, wie Mareile sagt, ja, das Gute einfach glauben. Und man hört auch echt nur Gutes oder viel Gutes, dass die Menschen so hilfsbereit sind, wenn sie dich sehen auf deinem Fahrrad, dass sie dir Wasser geben oder mal ein Eis oder was auch immer. Und ja.
Ich glaube, 90% der Menschen sind einfach gut und 10% muss man einfach am falschen Ort zur falschen Zeit sein und da hat man einfach Pech.
Ist ja jetzt auch nicht so, dass jeder weiß, dass wir auf dieser Straße heute um 16 Uhr vorbeikommen. Ja, deswegen
hoffen wir.
Angst habt ihr keine, aber ihr seid auf eine Art vorbereitet, auch informiert euch und Auswärtiges Amt hast du geschrieben, da gibt es dann
da haben wir tatsächlich viele, viele Hinweise rausgeholt, vor allem für die Länder, weil wir am Anfang ja auch nicht wussten, durch welches kann man, durch welches nicht. Und das hat schon sehr viel geholfen. Klar muss man immer schauen, was genau da jetzt drinsteht, weil erstmal wird ja vor allem gewarnt in Afrika, das hatte ich auch geschrieben. Aber ja, ich hoffe, die haben uns da einen guten Weg quasi vorgeplant.
Die Biking Baboons auf dem Weg von Rottenburg nach Namibia und da gibt's auch noch soziale Aspekte. Mareile und Marius, zusammen sind sie die Biking Baboons, fahren wann los nach Namibia aus Rottenburg?
1. Juni.
1. Juni, Startschuss.
Aktuell das Startdatum, aber wenn alles gut läuft und davon gehen wir aus. Wir sind ja auch flexibel, aber 1. Juni haben wir ins Auge gefasst.
Dann mit großem Bohai, gibt's da irgendwie eine Radtaufe noch? Oder?
Ja, wir sind am Plan, ob wir noch so eine kleine Hockeze machen, wo es dann rote Wurst und ein bisschen Bier gibt und wo wir dann den Gewinn an das Pro Namibian Children Verein spenden möchten. Aber ja, das ist alles noch in der Planung gerade.
Genau, ihr habt euch ein soziales Projekt aus Namibia ausgeguckt, das ihr unterstützen möchtet mit eurer Tour oder mit eurer Aufmerksamkeit sozusagen auch. Was ist das für ein Verein, für eine Gruppe?
Also das ist ein Waisenheim bzw. Schule in Namibia für 120 Waisenkinder oder der Großteil sind Waisenkinder, die im Nirgendwo in Namibia sind, also 3 Stunden von der Hauptstadt und gefühlt auf, also für deutsche Verhältnisse im Nirgendwo. Und die leben dort, die sind da Vollzeit.
Gehen dort zur Schule.
Die lernen auch Gärtnern, damit die mal auf sich selber, also Nahrung schaffen können. Und ja.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie habt ihr die entdeckt?
Ja, es war also anfangs gar nicht so einfach, weil wir haben vor 2 Jahren schon mal so ein Projekt oder Verein gesucht, damals nur in Namibia vor Ort, weil wir auf unsere Arbeit Spenden gesammelt haben und Spielzeug, um das mitzunehmen in Urlaub und dann zu verteilen. Aber wir haben damals leider nichts gefunden. Es war relativ schwierig, da an irgendwie jemanden ranzukommen oder ein Projekt, das noch am Laufen ist und
vor allem nicht korrupt ist,
ja, nicht
wo
korrupt
das Geld
ist,
auch ankommt.
Ja, wo dann nicht jetzt alles für einen Headmaster oder für wen auch immer in die Tasche kommt. Und so haben wir dann angefangen zu googeln und online zu suchen und hatten dann ein paar angeschrieben, die in Deutschland sitzen oder von Deutschland geleitet werden. Und ja, da hat es dann mit Pro Namibian Children gleich super geklappt, hatten ein super informatives und langes Gespräch. Und ja, das Ganze hat Hand und Fuß. Das ist alles ehrenamtlich. Das Geld kommt zu 100% fast an, außer für die Verwaltung der Webseite. Und ja, die Leute sind super. Das funktioniert seit einigen Jahren. Und ja, tolles Projekt. Coole Sache.
Wer ist da der Träger?
Träger ist nicht die Merle Elsner, sondern
Anja
Huppertz heißt sie. Wir haben sie leider noch nicht kennengelernt. Wir fahren jetzt erst noch nach Köln, wo die auch sitzen.
Also ist ein deutscher Trägerverein.
Genau. Aus Köln.
Aus Köln, ja.
Ursprünglich.
Und wie kommen die an die Ehrenamtlichen, die dort dann die Waisen versorgen? Also alles quasi. Funktioniert das alles ehrenamtlich? Also die ganze dort das Bekochen, das Anleiten?
Also die haben immer Volunteers, die aus Deutschland kommen, meistens welche, die gerade mit einem Studium, also Lehramtsstudium fertig sind oder mitten im Lehramt sind, die dort mithelfen. Ich glaube, die haben immer so 6 Volunteers, oder?
Ja, so.
So 4, 6 Volunteers, die da mithelfen.
Und die suchen auch immer welche, also falls da jemand mal Lust hat, einfach mal online schauen.
Genau, ich glaube, da kann man noch viel bezwecken und selber Ideen reinbringen und so. Für ein Praktikum wäre es, glaube ich, sehr gut geeignet. Und Namibia ist schön. Nein, und dann auf der anderen Seite, was wollte ich jetzt sagen?
Ja, vor Ort sind natürlich auch Angestellte, also da gibt es einen Headmaster, da gibt es Lehrer, ausgebildete Lehrer, klar, die werden dann schon bezahlt.
Aber die sind halt Namibianer selber. Und das geht, also die arbeiten auch mit der staatlichen Bildungssystem zusammen, dass sie auf dem Niveau vom Staat auch ausgebildet werden. Aber leider ist das Niveau in Namibia nicht so gut, muss man sagen. Die staatlichen Schulen sind sehr, sehr schwierig. Und da ist das toll, wenn da auch Know-how aus Deutschland herkommt und die Bücher alles gesponsert werden und dass die Kinder zu einer besseren Schule gehen können, als was der Staat geben kann.
Und der Verein finanziert sich nur über Spenden?
Ja, der ist also nur über Spendengelder finanziert.
Zu 100%.
Ja, 100%.
Wie ist euer Plan jetzt? Wie wollt ihr Spendengelder generieren? Was ist da eure Idee? Wie soll das entstehen? Weil ihr braucht ja euer Geld auch für die Reise selber und nicht unbedingt, dass ihr es jetzt direkt aus eigener Tasche zahlt, oder?
Also die Reise an sich werden wir aus unserer eigenen Tasche, weil wir wollen natürlich den größtmöglichsten Profit auch an das Kinderheim übergeben.
Also es ist nicht so, dass wir uns da irgendwie was abzwacken oder so, das geht direkt auf das Konto. Wir
haben
wir
damit
wir
nichts
wussten
zu tun.
Auch nichts damit zu tun, nicht, dass es nachher heißt, hier, die fahren mit Spendengeldern durch die Weltgeschichte rum. Das gar nicht. Da ist den ihr Konto verlinkt und es geht auch direkt an den Verein. Aber ja, wir tingeln jetzt halt gerade wie jetzt heute von Radiostation zu Radiostation oder haben Kontakt mit der Zeitung.
Um so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf das, also durch uns auf das Kinderheim zu bringen.
Und dann da, dass Leute dazu animiert werden, dann zu spenden.
Genau.
Genau.
Wir haben auch die Erfahrung, oder aus der Erfahrung spricht, haben wir gesehen, dass immer mehr Leute, also die wollen gerne was spenden, aber sind sich unsicher, wohin und wie. Und diese großen Organisationen sind manchmal ja nicht so gut oder die wollen es nicht, weil die nicht wissen, wo deren Geld hingeht. Und das ist so schön an der kleinen Organisation. Das sind ein paar, also nur wenige, 120 Kinder und nur wenige in der Verwaltung bzw. ehrenamtlichen Verwaltung. Und da weiß man, wohin das Geld geht. Man kann das auch das Kinderheim natürlich gerne besuchen gehen. Und das ist halt das Schöne daran. Also wer sponsern will oder spenden möchte, eher gesagt.
Auch gerne Mitglied werden. Also das heißt noch so das andere Konzept. Die suchen immer Mitglieder, dann hat man einen Jahresbeitrag von 50 Euro.
Ja.
Spendet da quasi die 50 Euro jedes Jahr und kann auch immer runtergehen, das mal besuchen und die Leute kennenlernen oder auch die Kinder kennenlernen. Und da freut sich natürlich immer jeder. Und ja, das ist dann auch natürlich unser Ziel, genau dorthin zu fahren und dort erstmal anzukommen.
Ja. Pro Namibian Children heißt der Verein und das Heim und eure Webseite heißt Blogomotive Travel.
Blogomotive. Genau, Blogomotive. Also wie die Lokomotive, nur die Blogomotive.
Und das ist auch der Plan. Wie wollt ihr die Kommunikation halten oder eure eigene Reise dokumentieren?
Natürlich über unseren gerade ernannten Blog, aber natürlich sind wir auch als Biking Baboons auf Instagram und Facebook zu erreichen und werden da fleißig posten, sobald wir mal WLAN haben. Das wird natürlich auch nicht immer ganz so einfach sein, aber ja, versuchen da schon alles zu dokumentieren. Ich nehme meine Kamera und GoPro, eventuell noch eine Drohne mit. Das sind wir noch in der Diskussion, wenn wir noch Platz haben. Also versuchen das schon möglichst groß aufzuziehen, sage ich mal.
Also fotografisch, aber auch dann zu jedem Tag so eine Art Reisetagebuch oder wie stellt ihr euch vor?
Ja, wissen wir noch nicht. Ich denke, jeden Tag wird wahrscheinlich schwierig. Beim Backpacken hatte ich das auch mal so ein bisschen vor, aber das gerät dann auch immer ein bisschen in Vergessenheit. Ich denke, es wird so Wochenberichte oder Monatsberichte oder eben auch dann geschnittene Videos gleich, weil die Leute schauen ja heutzutage eher lieber was an, als jetzt irgendwas zu lesen.
Und da hast du auch dann die Software und das Laptop noch dabei, um das selber zu schneiden?
Tatsächlich ja. Also wir überlegen gerade sogar noch einen zweiten Laptop mitzunehmen. Haben wir jetzt auch schon mit einigen geschrieben, die das haben, weil halt immer nur einer arbeiten kann und der andere dann ja Däumchen dreht.
Du schüttelst den Kopf.
Also ich glaube, das ist Schwachsinn. Ein Laptop reicht. Wir wollen ja nicht nur am Laptop sitzen, sondern auch die ganze, das ist ja auch eine Erfahrung für uns. Und ich, also wir freuen uns auch schon darauf, mal keinen Handyempfang zu haben und einfach in der Natur zu sein. Und wenn wir noch einen zweiten Laptop mitnehmen, ich glaube, das ist alles viel zu viel.
Wird noch diskutiert.
Aber wir schauen mal. Wir wollen es natürlich auch fürs Kinderheim so präsent wie möglich und da müssen wir beide dran arbeiten.
Also und da ist schon eine gewisse Verantwortung, ein gewisser Druck da, den ihr euch selber setzt, auch da regelmäßig.
Ja, das haben wir ja auch gesagt und das wollen wir auch und deswegen nehmen wir auch zwei Laptops mit.
Wie sieht's aus mit,
schauen wir mal.
WLAN? Lasst ihr euch völlig überraschen oder gibt es da auch Möglichkeiten, sich unabhängig zu machen von freiem WLAN?
Ja, man kann ja auch immer SIM-Karten kaufen. Haben wir jetzt beim Backpacking damals bewusst drauf verzichtet, weil wir ja eh immer wussten, abends schlafen wir irgendwo in einem Hostel, wo es WLAN gibt. Jetzt sieht die Sache ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie gut wir da jetzt immer WLAN kriegen, aber Afrika ist ja zum Teil besser ausgebaut als Deutschland, vor allem mit WLAN-Netzen, dass man da auch mal in einen Café sitzen kann, Kaffee trinken und dann vielleicht das Instagram-Bildchen posten kann.
Ja, wir sind gespannt. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Also.
Was ist noch alles zu tun jetzt bis zum 1. Juni, bis es losgeht? Was sind jetzt die nächsten Schritte?
Freunde, Familie noch treffen und viel Zeit mit denen verbringen. Also vor allem Marius' Familie. meine ist ja nicht hier.
Dann natürlich Probe packen und Fahrräder mal vorbereiten, natürlich auch ein bisschen fahren dann, sobald wir sie haben. Ja, jetzt noch haben wir noch ein paar Radiosendungen auch unter anderem und Interviews. Und sonst, ja, uns freuen, bis es endlich losgeht und die Tage zählen.
Und hoffen, dass das Wetter mitspielt, ja, wenn wir losfahren, dass gerade da schön Sonnenschein ist und nicht Regen.
Ist bei dir so eine Art Abschiedstour dann auch schon?
Klar, schon irgendwie. Es ist ein anderes Gefühl wie jetzt damals beim Backpacken, weil man halt weiß oder weil man nicht weiß, ob man wieder kommt. Und das ist dann auch schon ganz komisch. Wir hatten jetzt auch ein Wochenende mit meinen Freunden auf einer Hütte. Ganz liebe Grüße an alle. Und ja, da habe ich dann gesagt, weil es noch 4 Wochen sind, ja, man sieht sich ja nochmal, ich bin nicht so ein Verabschiedsmensch. Und ja, versucht das alles so möglichst weit rauszuschieben, weil man weiß es ja nicht. Aber ja, ich hoffe, es kommen alle besuchen, falls man unten bleibt. Und
du wirst ja auch besuchen kommen.
Ich werde natürlich auch mal nach Hause kommen. Also Mama muss sich keine Sorgen machen, dass sie den Sohnemann wieder sieht.
Was sagt die so dazu? Was sagt Mama, Papa?
Ja, anfangs schwierig und natürlich, ja, seid ihr verrückt und es ist ja so gefährlich. Mittlerweile haben sie auch, glaube ich, gemerkt, dass wir da gut vorbereitet sind und auch uns viele Gedanken gemacht haben und geresearched haben. Und ich glaube, jetzt stehen sie schon ganz gut hinter uns, auch Mareiles Eltern, die sich noch mehr Sorgen gemacht haben, weil sie halt das afrikanische Leben oder auch die Gewalt zum Teil kennen. Und,
ja. Und vor allem vor der Sonne. Also meine Eltern machen sich...
Ja, das war noch ein
das
großes
Das größte Problem für die ist, sehr, wie wir in der Sonne sind, weil man tagtäglich, jeden Tag nur in der Sonne ist. Im Auto wäre es ja nicht so schlimm, aber...
Beide auch schon Hautkrebs hatten und da natürlich dann das Ganze kennen, was eben passiert als Folge von sowas.
Und aber heutzutage gibt es ja Mittel-UV-Kleidung, die wir zwar nicht haben, aber...
Ja, wie schützt ihr euch vor der Sonne? Was ist
einfach nur ein langes Hemd anziehen, lockeres.
Großes Sombrero.
Ja, wir wissen es noch nicht ganz, aber natürlich ganz viel Sonnencreme.
Also so ein klassischer oder Klassiker, den man dann von so Reisenden erfährt, ist zum Beispiel Handschuhe über die Hände machen, weil man halt oben auf der Hand, auf dem Handrücken alles verbrennt, weil das ist halt wirklich den ganzen Tag ausgesetzt und ja, da muss man halt irgendwas dagegen machen. Aber ja, das sind halt lauter so kleine Sachen, die man jetzt vielleicht so raushört, aber die man auch vielleicht auf die harte Tour dann nach einer Woche ganz schnell lernt.
Und man kann ja überall was kaufen.
Was gibt es noch so für Tipps und Kniffe, die ihr jetzt von anderen Langzeitbikern gehört habt, wo man vielleicht vorher nicht dran gedacht hätte?
Ja, das eine war die Poolnudel natürlich. Die
Abstandhalter,
genau. Jetzt mit denen.
Ja, Socken. Boah.
Was noch? Also die langen, lockeren Wollhemden, damit da schön Wind durchfließt.
Also nicht die hautenge Radler.
Die sexy Radlerhose.
Nee, vielleicht in den kühlen Morgenden, aber so, wenn die Sonne richtig heiß brennt, dann nicht. Was noch?
Viele fahren mit Sandalen, das ist noch so ein Ding, weil sie sagen, ja, man wird nass, man schwitzt, es geht hin und her und mit Sandalen, ja, hat man relativ guten Halt, besser als mit Flipflops und ja,
ja,
das ist kein Problem.
Schauen wir mal.
Und Sonnencreme schon auch? Oder ist es dann beim Schwitzen, läuft sie einem dann wieder in die Augen?
Nee, auf jeden Fall müssen wir jeden Tag Sonnencreme drauf machen, das geht, da kommen wir nicht vorbei. Aber vielleicht müssen wir dann so Anti-Schwitz-Sonnencreme drauf machen, keine Ahnung.
Also schon möglichst viel bedecken vom Körper, aber klar, fürs Gesicht ist schwierig, da jetzt irgendwie sich abzudecken. Mit einem Hut natürlich oder Helm. Natürlich fahren wir nur mit Helm. aber ja.
Für die Eltern.
Ja. Schauen wir mal.
Wie sieht's aus mit der Reiseapotheke und vielleicht auch, was der Speiseplan auf den Reisen? Wie viel nimmt man vorher mit? Klar, ihr habt eine Campingausrüstung dann dabei, aber was kauft man ein und was nimmt man vielleicht auch als Vorräte?
Also bei der Apotheke, das wäre vielleicht auch noch so ein guter Tipp, den wir von anderen bekommen haben. Viele haben auf ihrer Webseite ihre Packliste veröffentlicht und wirklich alles aufgelistet und da kann man sich immer gute Sachen rausziehen. Und ja, dann nimmt man halt die Standardsachen wie Durchfalltabletten, natürlich Ibuprofen,
vielleicht so ein
Pflaster oder ein Verband oder ein Infektionsspray und halt solche klassischen Sachen. Für alles andere gibt es überall Apotheken, gibt es Krankenhäuser. Wir haben auch eine Reisekrankenversicherung natürlich. Und ja, beim Backpacken haben wir nichts gebraucht. Jetzt schauen wir mal.
Ja.
Und in Sachen Speiseplan, was habt ihr da?
Speiseplan, ja, wird wahrscheinlich sehr eintönig. Die Pasta-Gorillas, wo ich vorher erwähnt habe, die heißen jetzt auch so, weil sie bei ihrer ersten Reise sehr viel Pasta, Spaghetti gegessen haben. Wir haben einen kleinen Benzinkocher dabei und ja, müssen da halt in einem oder höchstens zwei Töpfen alles zusammenkochen. Also sprich, morgens gibt es wahrscheinlich Haferflocken mit Wasser und vielleicht eine Banane rein. Viel frisches Obst hoffen wir kaufen zu können. Und ja, dann mittags kocht man, vielleicht noch für den Abend oder sogar für den nächsten Tag. Ja. Und ja, dann Couscous ist wohl so ein Klassiker, weil man nur Wasser reinschüttet und fertig. Also ja, möglichst einfach, möglichst schnell, viele Carbohydrates.
Genau, und das, was man in den Ländern findet. Ich glaube, hier in Deutschland ist das, kann man sich auch mal die Maultaschen noch hier irgendwo in der Nähe besorgen. Oh,
ich werde sie so vermissen.
Aber in Ägypten, wir müssen mal schauen, was man da so kriegt. Also vielleicht da ist das gut.
Ist jetzt nicht so, dass wir unsere Packtaschen vollpacken mit irgendwelchen Dosenfutter, weil es ist ja einfach unmöglich, da das mitzunehmen.
Ist ja alles Gewicht.
Und aber essen gehen dürft ihr schon auch mal oder wollt ihr auch jeden Tag kochen?
Ab und
nee, ist
zu
nicht
mal.
Erlaubt.
Nee, ja, ab und klar. Zu mal bestimmt. Also hier in Deutschland ist es ja schon recht teuer, immer essen zu gehen. Da werden wir es uns immer überlegen. Aber Ägypten soll günstig sein, Sudan, so das Straßenessen, das, was die lokalen Menschen da jeden Tag essen, dass wir das uns natürlich auch mal gönnen.
Was heißt gönnen, ist tatsächlich, oder zumindest war es in Südamerika so, oft auch günstiger, als jetzt da einzukaufen und zu kochen und sich da einen großen Aufwand zu machen. Ja. Dann haben die da so kleine Grills an der Straße und man kann einen Chicken-Spieß oder sowas essen. Das ist eigentlich kein Problem.
Local Food, ja, austesten, das zählt ja auch zu den Erfahrungen,
genau,
die durch den Magen gehen.
Ja.
Viele schöne Erfahrungen wünschen wir euch. Toi,
vielen
toi, toi,
Dank,
dass alles glatt geht.
Dankeschön.
Danke, danke.
Und wir werden es weiter verfolgen und hier vielleicht auch mal wieder abbilden.
Super, gerne.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Alles Gute, Mareile und Marius, Biking Baboons auf großer Fahrt. 18.000 Kilometer von Rottenburg nach Namibia.